Der Bibeltext für die Predigt steht im Lukasevangelium im Kapitel 17. Ich lese die Verse 11 bis 19. Und es begab sich, als Jesus nach Jerusalem wanderte, dass er durch Samarien und Galiläa hinzog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von Ferne und erhoben ihre Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind aber die 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört und auch ein paar Mal schon gesungen. Wie ist das mit dem Drandenken an das Danken? Wahrscheinlich ist das immer noch eine typische Szene. Oma geht mit ihrer Enkelin einkaufen. Beim Schlachter gibt die nette Verkäuferin der süßen Kleinen ein Stück Wurst in die Hand und das wird sofort in den Mund gestopft. Und der ist damit dann auch gestopft, der Mund. Oma ist ein bisschen peinlich gerührt, berührt und fragt: Was sagt man? Und große, runde Kinderaugen zeigen an: Den Text kenne ich nicht. Also muss Oma soufflieren: Dankeschön. Und dann kommen auch bei der Enkelin endlich die richtigen Worte, wenn auch ein bisschen undeutlich: Banco Pön. Vergiss nicht zu danken. Das müssen aber nicht nur Kinder lernen. Besonders wenn es um mehr geht als nur um gutes Benehmen. Dankbarkeit kann auch schwer fallen. Wahrscheinlich mehr bei Erwachsenen als bei Kindern. Erwachsenen ist es nämlich manchmal auch peinlich, Dankeschön zu sagen. Denn damit gibt man ja zu: Ich brauchte Hilfe. Ich habe das nicht allein geschafft. Ich war nicht stark genug oder ich war nicht clever genug. Ich kannte mich nicht gut genug aus. Was auch immer, wenn mir nicht jemand geholfen hätte, dann hätte ich nichts geschafft. Dann hätte ich nicht das bekommen, was ich brauchte. Dann sähe ich vielleicht ganz schön dumm aus. Kindern fällt das leichter, zuzugeben: Ich brauche Hilfe. Und selbst wenn ihnen manchmal die richtigen Worte dazu fehlen, dann sieht man es ja doch an ihrem Lächeln oder an ihrer Freude, dass sie dankbar sind. Wenn ein Erwachsener vielen Dank sagen muss, dann kommt das manchmal eher einer Niederlage gleich. Unsere biblische Geschichte erzählt uns von 10 Menschen, die in einer sehr schlimmen Lage sind. Sie sind Aussätzige, also Leprakranke. Das war zur Zeit von Jesus eine der schlimmsten Seuchen, die es gab. Lepra war höchst ansteckend und die Menschen, die davon betroffen waren, die litten darunter sowohl körperlich als auch sozial. Körperlich, da waren zuerst nur die weißen Flecken auf der Haut, aber dann verliert sich mit der Zeit der Tastsinn, das Gefühl und in der Folge werden kleinere Wunden nicht mehr richtig gespürt, nicht früh genug entdeckt. Es kommt zu Infektionen, es kommt auf diese Weise zu schweren Infektionen und zum Verlust ganzer Gliedmaßen und grausiger Deformation des Gesichts. Da sieht man es auf den ersten Blick: Der Mensch ist krank. Und wenn man näher kommt, ja, dann riecht man es auch. Es hat für diese Krankheit meistens keine Genesung gegeben. Sie hat langsam aber sicher zum Tod geführt. Zu diesen körperlichen Erscheinungen kommen aber die sozialen. Diese Leute waren Außenseiter. Sie waren ja vom Gesetz dazu verpflichtet, vor sich selbst zu warnen. Sie mussten rufen, Aussatz, Aussatz. Und das Wort beschreibt genau das, was es meint. Die Leute waren ausgesetzt, ausgeschlossen aus der Gemeinschaft, ausgeschlossen aus ihrer Familie, ausgeschlossen aus ihrem Dorf und auch ausgeschlossen aus ihrer Glaubensgemeinschaft. Sie waren ja unrein. Sie durften an den Gottesdiensten nicht teilnehmen. Solchen Männern also begegnet Jesus auf seiner Wanderung, hoffnungslosen Fällen, könnte man sagen. Aber diese Männer haben Hoffnung, und zwar große Hoffnung. Obwohl sie von allen Menschen abgewiesen werden, setzen sie eine riesige Hoffnung auf Jesus. Sie trauen sich an ihn heran und sie rufen nicht nur Aussatz, Aussatz, sondern sie rufen auch, Herr, erbarme dich. Ja, und dann zeigen sie ja noch einmal ein riesiges Vertrauen, eine riesige Hoffnung, als sie auf das Wort Jesu hin losgehen. Er hat ja gar nichts anderes gemacht, als dass er sie losgeschickt hat, damit sie sich den Priestern zeigen. Und die Priester waren damals die Gesundheitsbehörde. Ist es auf dem Weg zu den Priestern passiert? Oder als sie sich den Priestern schließlich zeigen, dass sie entdecken, wir sind rein geworden? Da sind keine weißen Flecken mehr auf der Haut, da sind keine entzündeten, keine deformierten Stellen mehr. Was muss in denen vorgegangen sein, als sie das bemerkt haben, als ihnen dämmert, als ihnen klar wird, wir sind zurück im Leben, wir sind wieder dabei. Das, was wir gehofft haben, das, was wir Jesus ja irgendwie auch zugetraut haben, das ist Wirklichkeit geworden. Das Wunder ist geschehen. Wir sind gesund. Wir sind wieder dabei. Ja, und was sagt man jetzt? Kann das wirklich sein, dass von 10 Menschen nur einer den Text kennt, dass nur einer dankbar ist? Das ist ja ein frustrierendes Ergebnis. Nur 10% Dankbarkeit. Aber mal ganz ehrlich, das wissen wir ja überhaupt nicht, was die empfunden haben, was die gefühlt haben. Ich kann mir vorstellen, dass die alle 10 völlig überwältigt waren von dem, was sie da erlebt haben. Dass die in Freudengeschrei ausgebrochen sind, dass die Luftsprünge gemacht haben. Ich bin mir sogar ganz sicher, dass sie alle das getan haben, was vorgeschrieben war. Nämlich, dass sie ihre Opfer, ihre Dankopfer im Tempel gebracht haben. Und dann? Ja, ich denke mir, das Wahrscheinlichste ist doch, dass die sofort nach Haus zu ihren Familien gerannt sind, dass sie mit ihren Familien das Wiedersehen, das Wunder gefeiert haben, dass sie im Grunde genommen alles gemacht haben, was zu einem dankbaren Herzen dazugehört. Nur eins haben diese 9 von 10 dann doch nicht mehr gemacht, dass sie zu Jesus zurückgegangen sind und dort Gott gedankt haben. Und ich habe eine Ahnung, warum. Ihr wisst, dass ich früher Krankenpfleger gewesen bin im Pius-Hospital. Die meiste Zeit im Pius-Hospital habe ich auf der Onkologie gearbeitet. Das ist mittlerweile lange her. Damals gab es da oft schlimme Situationen. Den Patienten ging es sehr schlecht. Sie hatten große Schmerzen und sie haben gelitten auch unter den Nebenwirkungen der Strahlen und der Chemotherapie. Sie haben gelitten oft auch unter Einsamkeit, weil sich immer weniger Leute getraut haben, sie zu besuchen, mit ihnen in Berührung oder mit ihrem Leid in Berührung zu kommen. Als Schwestern und als Pfleger waren wir immer nah dran, manchmal näher als die Angehörigen. Ich denke, ihr könnt euch das vorstellen, wenn es einem Menschen so richtig schlecht geht, dann kann der nicht immer Dankbarkeit zeigen für die Zuwendung, die er kriegt. Das geht gar nicht. Und doch haben wir viel davon gespürt. Man lernt ja auch, zwischen den Zeilen zu lesen. Damals, vor über 30 Jahren, sind viele der Patienten, die auf unseren Stationen waren, gestorben an ihrer Erkrankung. Nur wenige haben den Krebs überlebt. Wenige nur sind wieder gesund geworden. Was glaubt ihr wohl? Wie viele von denen, die wieder gesund geworden sind, sind anschließend nochmal auf die Station gekommen, um sich zu bedanken? Ganz, ganz wenige. Ich kann mich kaum erinnern. Aber könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet, dahin zurückzugehen, wo es einem so schlecht ging, wo man so unten war, so hilflos, voller Schmerz und vielleicht völlig ohne Hoffnung? Ich glaube schon, dass diese Leute dankbar waren, aber die konnten einfach nicht zurück auf diese Station, die konnten da nicht mehr hin, da käme nämlich alles wieder hoch. Manchmal ist das passiert, dass ich ganz zufällig einem genesenen Patienten auf der Station, nicht auf der Station, in der Stadt, in der Innenstadt begegnet bin. Und wenn ich gesehen worden bin, erkannt worden bin, dann konnte es sein, dass die Gesichtszüge entgleisen. Nicht, weil die Leute undankbar gewesen wären, sondern weil ja dann die Erinnerungen wiederkommen. Und das kann unerträglich sein, auch nur in Gedanken, wieder dahin zu gehen, wo es einem so schlecht ging. Das ist ein Trauma, das man auch in der Erinnerung kaum aushalten kann. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Situation der neuen Aussätzigen gewesen ist. Waren die dankbar? Ja, sicher. Haben die Gott gelobt und gepriesen? Natürlich haben sie das getan, im Tempel, mit Dankliedern und Dankopfern und allem, was dazugehört. Aber zurück zu Jesus? Vielleicht ging da in den Köpfen das vor sich, dass sie gesagt haben, das schaffe ich nicht. Ich will nicht dahin zurück, wo es mir noch so schlecht ging. Ich kann daran nicht mehr denken, wie schwach ich war, wie hilflos ich gewesen bin, wie verlassen ich mich auch gefühlt habe. Ich mag daran nicht mehr denken, wie ich um Gnade betteln musste. Ich bin so froh, dass das vorbei ist. Ich will gar nicht mehr dran denken, ich will da nicht mehr hin. Ich kann das verstehen, wenn das die Gedanken waren, die diese Leute hatten. Nur, damit passiert zugleich das, was schon bei so vielen Menschen geschehen ist. In ihrem Leben hat Jesus seinen Platz ganz am Rande. Also in den Extremsituationen des Lebens, am Abgrund, da wo ich völlig am Boden bin, wo keine Kraft mehr in mir steckt, da hat Jesus seinen Platz. Da brauche ich ihn ja. Aber wenn das vorbei ist, wenn ich meine Lebensgeister wieder habe, wenn ich wieder auf den eigenen Füßen stehe, dann brauche ich Jesus nicht mehr, dann komme ich ja auch ohne ihn zurecht. Denn so möchte ich mich gerne sehen. Ich bin stark, ich bin unabhängig, ich bin selbstbewusst, ich schaffe das alleine. Vor Jahren hat mir jemand aus meiner Gelsenkirchener Gemeinde eine Geschichte erzählt, die ich bestimmt nicht wieder vergessen werde. War schon ein alter Mann, aber er erzählte, dass er als Kind im Krieg die Bombardierung von Gelsenkirchen miterlebt hat. Sie waren in einem Luftschutzbunker mit einer ganzen Reihe von Nachbarn und ein Nachbar, der hat solche Angst gehabt und hat vor Angst geschrien, Gott, hilf uns. Und als die Bombennacht vorbei war und die alle mit heiler Haut wieder aus dem Luftschutzbunker rauskamen, da hat er gesagt, da haben wir ja nochmal Schwein gehabt. Ja, so sind wir Menschen. In der größten Not, da brauchen wir Gott. Da ist er uns mit einmal ganz nah und es ist uns ganz nahe, dass wir uns an ihn wenden. Und wenn die Not vorbei ist, dann wollen wir von solcher Angst nichts mehr wissen und daran nicht mehr erinnert werden. Als Krankenpfleger hätte ich nie von einem ehemaligen Patienten erwartet, dass der aus Dankbarkeit von nun an sein Leben mit mir teilt. Das Ziel der Pflege ist ja gerade das Gegenteil zu erreichen, nämlich die Selbstständigkeit und die Unabhängigkeit wiederherzustellen. Aber wenn ich Jesus nur am Rande meines Lebens einen Platz einräume, wenn Jesus für mich nicht mehr ist als Ultima Ratio, der letzte Strohhalm, zu dem ich dann doch noch greife, dann verpasse ich was ganz Entscheidendes in meinem Leben. Jesus ist viel mehr als nur das letzte Mittel in aussichtslosen Situationen. Jesus will in jeder Situation für mich da sein, mit mir verbunden sein, als der Gott, der Mensch geworden ist, der mir Bruder, Freund geworden ist. Dem einen Mann in unserer biblischen Geschichte, der zurückkommt zu Jesus, dem ist das sicherlich sehr schwer gefallen. Denn tatsächlich, da kommt dann alles wieder hoch. Er muss sich an alles erinnern, was ihn an den Punkt gebracht hat, wo er Jesus getroffen hat. Da ist dann all die Schwäche und Hilflosigkeit wieder da. Und das kann man richtig sehen in dieser Geschichte. So wie dieser Mann vor Jesus auf der Erde liegt, da wird das ganze Elend wieder anschaulich, das ihn in seiner Krankenphase ergriffen hatte. Aber er wird sich dabei auch erinnert haben, und an diesem Punkt, wo ich so ganz unten war, da hat Gott mich gefunden, da hat er Erbarmen mit mir gehabt. Gott hat mich gesehen, so wie ich war. Aber er hat nicht weggeschaut, so wie die anderen das immer tun. Er hat mich nicht verachtet. Er hat sich nicht abgewandt, nicht sich vor mir geekelt, sich nicht die Nase zugehalten. Er hat mich geliebt und er hat für mich gesorgt. Ich musste gar nicht stark sein. Ich musste gar nicht rein sein. Ich musste keiner sein, der ohne Hilfe allein zurechtkommt. Gott hat mich so schwach, so wie ich war, geliebt. Und während dieser ehemalige Leprakranke an diesem tiefsten Punkt seines Lebens Gott dankt, da wird ihm klar geworden sein, und Jesus ist nicht nur in den Extremsituationen meines Lebens für mich da. Jesus ist alle Zeit für mich da. Keine Randfigur, sondern jederzeit. Der mich in meiner dunkelsten Stunde gefunden hat, der will auch das Licht meines ganzen Lebens sein. Und so hat dieser eine viel mehr gewonnen als die anderen neun. Die anderen neun, die haben ihre Gesundheit zurückgewonnen und das ist wunderbar. Aber Jesus ist eben nur Randerscheinung in ihrem Leben. Der eine, der hat in Jesus den gefunden, mit dem er alles teilen kann. Seine Verzweiflung und seine Freude, sein Weinen und sein Lachen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Da geht's nicht um gute Manieren, wenn uns die Bibel ans Danken erinnert, sondern es geht um die Liebe Gottes, der uns in den dunkelsten Stunden findet, aber der bei uns bleiben will ein Leben lang. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Amen.